Stell dir vor, du hast einmal innerhalb von 20 Minuten Essen für fast vier Personen gegessen. Nicht aus Hunger, nicht aus Genuss, sondern weil du plötzlich nicht mehr stoppen konntest.
Und das Verrückte ist, währenddessen weißt du genau, dass du eigentlich aufhören willst. Du merkst, dass dein Bauch längst voll ist. Du merkst, dass du dich danach schlecht fühlen wirst. Und trotzdem greifst du weiter in die Packung.
Viele denken bei Essstörungen sofort an Magersucht oder Bulimie.
Aber die häufigste Essstörung überhaupt ist eine, über die kaum jemand spricht.
Binge-Eating.
Essanfälle, bei denen Menschen innerhalb kurzer Zeit riesige Mengen essen und sich danach fühlen, als hätten sie komplett die Kontrolle verloren.
Und genau dabei geht es heute in unserer Folge. Und auch nochmal ein kurzer Hinweis vorab, denn heute sprechen wir über Essanfälle und Binge-Eating. Wenn dich Themen rund um Essstörungen stark triggern, hör die Folge bitte nur, wenn du dich stabil genug fühlst.
Willkommen bei Panic to Purpose. Wir sind Vanessa und Rebecca. In diesem Podcast greifen wir echte Themen rund um mentale Gesundheit auf, tauchen tief ein, recherchieren und machen daraus Geschichten, die bewegen. Persönlich, intensiv, nah dran. Jede Folge ein neues Stück Realität, weil du nicht alleine bist.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hi Becky.
Hallo Vani, einmal das ganze Spiel komplett umgedreht.
Ja,
Also
ich war auch gerade
komplett
gelacht.
anderes Intro, komplett anderes Feeling irgendwie, weil ich habe die ganze Zeit so gesagt, so gedacht, okay, wann sage ich jetzt Hallo Vani? Und dann bam.
Ich dachte mal, wir machen mal wieder ein bisschen Remix. Macht doch Spaß, auch mal ein paar Sachen wieder umzustimmen und umzumünzen. Einfach mal, ohne vorher mit dir zu sprechen darüber.
Ihr wisst einfach nie, was ihr bei uns bekommt in letzter Zeit.
Ja. Ja, weil heute kommt ja wieder eine Storyline-Folge sozusagen. Also könnt ihr euch gleich drauf freuen, wenn wir erstmal so ein bisschen hier smoother reingequatscht haben. Und zwar, Becky, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wir sehen uns, glaube ich, auch erst in 2 oder 3 Wochen, glaube ich. Wie geht's dir? Also wir haben uns natürlich gehört und so, aber wie lief so Wochenende bei dir? Weil heute ist natürlich wieder Montagabend, erst Arbeitstag rum.
Eigentlich ganz gut, also war ein schönes Wochenende, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich nicht so erholt war. Ich glaube auch so ein bisschen kickt die Allergie rein. Also bei aller Liebe, wir lieben ja das schöne Wetter, aber ich merke das dann schon, ja, dass man da so ein bisschen verklatschter war, aber es geht dann auch wieder, also mit so einer Allergietablette. Aber ich denke da nie dran. Ich weiß nicht, ob du da so ähnlich bist,
Ja.
dass man so, okay, man hat Kopfweh und dann denkt man so, ja, okay, das wird dann irgendwann wieder weggehen. Und dann hat man halt immer noch irgendwie Kopfweh. Und dann kommt man viel zu spät drauf, zum Beispiel eine Schmerztablette zu nehmen, wo man sich so denkt, okay, hätte ich das halt mal vorher genommen. Und so bin ich eigentlich auch gefühlt bei allem. Also auch bei Allergietabletten so, nee, das geht schon wieder. Und dann lieber so, ja, okay, hätte ich mal doch lieber eine genommen gehabt.
Ja, Allergie habe ich ja zum Glück nicht. Also letztes Jahr hatte ich so einen kurzen Anfall, aber dieses Jahr zum Beispiel gar nicht. Also ich merke das zum Glück nicht. Und ich glaube, die Leute, die es krass haben, die können echt ein Lied davon singen. Ich glaube, die vergessen nie irgendwie, das
Nee.
einzunehmen. Also die können ja kaum rausgehen und so. Das tut mir echt sehr leid. Aber ich hatte auch nicht so ein geiles Wochenende. Also es war schon cool, aber es war halt auch nicht erholsam. Immer noch am Wohnung ausräumen. Ey, umziehen macht echt gar keinen Bock. Ist echt so nervig. Ja, naja.
Aber es war auf deinem auf deinem Vision Board für dieses Jahr auf jeden Fall drauf.
Ja, umziehen oder auch Wohnung kaufen habe ich noch nicht gemacht. Mal gucken.
Ja.
Das eilt ja nicht und so, aber ja, ansonsten läuft das Vision Board, muss ich sagen. Hier mit Sport läuft's. Yoga habe ich jetzt hier auch gefunden, neues Studio. Also das ist on track.
Voll gut.
Gesunde Ernährung auch, weil Summer is coming soon.
Nicht, dass du es brauchst, by the way. Also meiner Meinung nach.
Ja, aber es ist gut auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, einfach so von dieser mentalen Perspektive aus, so gesund ernähren, neben diesem Stress und auch viel Sport machen und Ausgleich haben. Also gar nicht jetzt, um gewissermaßen auszusehen oder so,
Ja.
sondern wirklich auch, um diesen mentalen Ausgleich zu haben, neben dem ganzen Arbeitsstress und Umzugsstress gerade, ist
Ja.
das ganz gut.
Aber ich muss ja hier gerne mal festhalten, ich habe ja endlich mal mein Vision Board fertig bekommen. So schön im März. Ein wenig zu spät, aber besser zu spät als nie. Aber ich habe es tatsächlich vergessen auszudrucken. Also ich werde das die Woche noch machen und werde es mir dann definitiv hinhängen. Und dann lege ich auch mal los.
Ich habe mir jetzt meins auf meiner Apple Watch als Hintergrund gemacht, aber es ist ja super klein.
Ja.
Und habe es ja auch ausgedruckt, aber muss es jetzt irgendwie nochmal finden in diesem Chaos aktuell. Also, ja, weil hingehängt habe ich es mir dann auch noch nicht. Aber kommt noch. Also, ich frage dich nochmal, ob du es gemacht hast.
Ja. Und ich versuche jetzt gerade ganz galant zu unserem Thema, was wir ja eigentlich echt gut eingeführt haben zu Beginn, irgendwie so einen Übergang zu finden. Aber ja, ich finde es wieder schwer. Deswegen, auch wenn sich das jetzt richtig dumm anhört, was ist ein Essen, was du theoretisch einfach richtig krass in dich reinstopfen könntest?
Boah. Ich glaube, ich habe gar nicht so ein Lieblingsessen. Also ich glaube einfach, dass ich auch von gewiss, also wenn ich Hunger habe und es geil schmeckt einfach, dann isst man schon sau viel, ohne so zu merken, dass man eigentlich schon satt ist. Mhm. Also erst wenn man dann so eine Pause macht, dann merke ich manchmal so, boah, eigentlich bin ich schon sau voll und habe darüber hinaus gegessen, so, weil es einfach geil geschmeckt hat.
Ja.
In dem Sinne. Bei dir?
Also ich habe ja, also das ist eigentlich eher so ein Lieblingssnack, wo du ja weißt, ich bin süchtig gerade nach diesen Seeberger Mangostreifen. Da habe ich
immer
mir,
noch,
ja. Ja, immer noch, habe ich mir heute wieder eine Packung geholt. Aber ich habe sie noch nicht aufgemacht. Also da ist wirklich irgendwie Suchtfaktor. Aber ansonsten ist ja mein Lieblingsessen Spaghetti Bollo. Wobei ich da ja auch trotzdem, also ich bin kein Picky Eater, aber trotzdem kann ich meistens Essen zweimal hintereinander essen und dann würde ich schon gerne noch mal was anderes essen. Also ich könnte jetzt nicht mein Lieblingsessen von Montag bis Sonntag essen, zum Beispiel.
Aber hattest du das schon mal, dass du so viel gegessen hast und danach dachtest, okay, eigentlich hätte ich schon aufhören sollen und das ist gerade eher so eine Art, ja, emotionale Sache, warum ich esse?
Emotional nicht, aber tatsächlich aus Langeweile. Also ich merke das, dass ich eigentlich abends, was heißt aus Langeweile, aber dass ich dann eigentlich immer sehr viel irgendwelche Snacks in mich reinstopfe und irgendwann so denke, okay, wenn du jetzt weiter isst, wird dir kurz übel. Aber irgendwie mag ich das Gefühl, dann halt was zu snacken. Aber ich würde tatsächlich sagen, bei mir ist es nichts Emotionales, sondern einfach nur, ich habe Lust auf Snacks und vielleicht Langeweile, ich weiß es nicht. Und du?
Ja, auch. Und ich glaube, das hat auch jeder mal so gehabt, in einem normalen Maße, dass es natürlich nicht krankhaft wird. Und was nämlich Binge-Eating genau ist und was dazugehört und welche Kriterien dazu führen, erklären wir euch gleich. Ich würde aber sagen, dann starten wir mal in unsere Hörergeschichte, dass ihr euch, falls es euch nicht selber betrifft, euch natürlich auch da hineinversetzen könnt, was Binge-Eating ist und wie sich eine Person fühlt und was sie macht, die an Binge-Eating leidet.
Ja, los geht's.
Teil 1. Ich erinnere mich noch genau an diesen Abend. Es war eigentlich ein ganz normaler Dienstag. Arbeit war stressig gewesen, mein Kopf voll, mein Körper müde. Nichts Dramatisches, einfach einer dieser Tage, an denen man denkt, heute habe ich mir etwas verdient. Ich gehe in den Supermarkt. Eigentlich wollte ich nur Joghurt kaufen. Doch plötzlich stehe ich vor dem Süßigkeitenregal. Und ich spüre dieses Ziehen. Nicht Hunger, nicht wirklich, eher so ein inneres Flüstern. Nur eine Sache, du hattest einen langen Tag. Also nehme ich eine Tafel Schokolade. Dann noch eine zweite. Und Chips. Und irgendwie landet auch noch Eis im Korb. Ich merke es, aber ich stoppe mich nicht. Zu Hause lege ich alles auf den Tisch. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen essen, ein bisschen runterkommen. Doch dann passiert etwas, das ich inzwischen viel zu gut kenne. Der erste Bissen. Und plötzlich fühlt sich alles leiser an. Der Stress verschwindet, mein Kopf wird ruhig. Ich esse schneller. Noch ein Stück. Noch eins. Und irgendwann esse ich nicht mehr, weil es schmeckt. Ich esse, weil ich nicht aufhören kann. Der Moment, in dem ich merke, ich habe die Kontrolle verloren. Und trotzdem esse ich weiter. Als ich schließlich aufhöre, ist der Tisch leer. Und ich sitze mittendrin. Voll, unangenehm voll. Aber das Schlimmste ist nicht mein Bauch. Es ist dieser Gedanke. Warum konnte ich nicht einfach aufhören?
Ja, in dem Intro merkt man ja auch, dass da sehr, sehr viele Lebensmittel auf einmal im Körbchen landen, mitgenommen werden und dann ja letztendlich auch einfach alle aufgegessen werden. Und falls ihr so im ersten Moment denkt, ja, okay, so sieht mein Einkauf eigentlich auch aus. Also zum Teil fühle ich mich da auch angesprochen, weil ich bin da auch etwas verschwenderisch und lasse alles mitgehen. Aber ich räume tatsächlich dann im nächsten Schritt die Sachen auch ein und esse dann halt dann, wenn ich halt Lust habe und nicht alles dann auf einmal. Aber im Endeffekt, um das jetzt noch mal kurz als Definition auch runterzubrechen, Binge Eating bedeutet übersetzt sowas wie Essgelage. Also damit sind Essanfälle gemeint, bei denen Menschen innerhalb kurzer Zeit sehr große Mengen an Nahrung zu sich nehmen und dabei das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Essen zu verlieren. Und damit Fachleute von einer Binge-Eating-Störung sprechen, müssen zwei zentrale Kriterien erfüllt sein. Also erstens, es wird eben deutlich mehr gegessen, als die meisten Menschen in einer vergleichbaren Situation essen würden. Und zweitens, währenddessen entsteht eben das Gefühl, auch nicht mehr aufhören zu können. Und das finde ich, ist ja schon auch, ja, wieder so das Thema, glaube ich, auch Leidensdruck, ne, wenn da so sehr viel Emotion und wirklich auch diese Unkontrollierbarkeit dazu kommt.
Ja, genau, weil ich denke mir, natürlich so erstmal die Storyline kennt jeder, ne, ich nehme noch das mit und das mit und ich habe vielleicht Bock auf das, aber es geht ja eben darum, dass man dann, dass es vielleicht einem einmal passiert, okay, da habe ich jetzt super viel gegessen und bin zu voll, aber dann eben dieses Gefühl auch wissentlich, so, ich weiß, dass ich eigentlich jetzt stoppen sollte und ich kann es einfach nicht. Weil diese Essenanfälle oder die Essanfälle passieren häufig sehr schnell und unabhängig von körperlichem Hunger eben und oft heimlich oder auch ganz alleine. Und danach folgen eben sehr, sehr häufig Schuld oder auch Schamgefühle. Und die Binge-Eating-Störung ist außerdem die häufigste Essstörung in Deutschland, was ich auch sehr interessant fand. Und Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 1-6% der Bevölkerung betroffen sind.
Kennst du eine Person in deinem näheren Umfeld, die daran mal erkrankt ist oder davon betroffen ist?
Ja, also in einem weiter entfernten Kreis. Und die Person ist auch auf jeden Fall adipös. Also definitiv, ja. Und es ist dann auch so dieser Ablauf, dass man eben sehr viel isst und kontrolliert. Dann auch wirklich 2-3 Gummibärchenpackungen an einem Abend, die dann wegkommen. Und das ist ja schon eine heftige Menge natürlich und auch dann ungesund. Und wenn das eben nicht erkannt wird, was ne, dann eben dazu führt, dass man ja in so einen Strudel kommt und das ja als dann weitermacht in dem Sinne. Aber da kommen wir auch gleich zu, weil ich finde es sehr interessant, was da so ein bisschen psychologisch abläuft im Kopf von Menschen, die eben betroffen sind.
Teil 2. Ich glaube, der schlimmste Teil passiert nicht währenddessen. Der schlimmste Teil kommt danach. Bei mir war es meistens nachts. Ich erinnere mich an einen Abend, an dem ich nach einem Essanfall auf dem Sofa saß. Der Fernseher lief, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Mein Bauch tat weh, so richtig. Dieses Gefühl, als hätte mein Körper versucht zu sagen, bitte hör auf. Ich schaue auf die leeren Verpackungen, Chips, Kekse, Schokolade, alles weg. Und ich denke nur, wie konnte ich das alles essen? Es fühlt sich an, als hätte jemand anderes kurz die Kontrolle übernommen. Als wäre ich ausgestiegen. Und jetzt komme ich zurück und sehe das Chaos. Also räume ich schnell alles weg. Packungen in den Müll. Müllbeutel zuknoten, Beweise verschwinden lassen. Aber ich weiß es ja. Und mein Körper weiß es auch. Und dann kommt dieser Gedanke, morgen reiß ich mich zusammen. Morgen weniger essen. Morgen mehr Kontrolle. Und genau da beginnt der nächste Kreislauf.
Genau, das ist ja das, also das, was ich auch so gehört habe eben, dass es dann genau so abläuft, auch mit diesem schnell alles weg und verstecken und so, weil man ja eben dieses Schamgefühl hat. Und was ich auch interessant fand, habe ich mal auf Insta gesehen bei einer, der ich folge, die hatte das gleiche Phänomen beschrieben, aber auf gesunde Lebensmittel. Also Binge-Eating beschreibt eben dieses gesamte Verhalten und es geht nicht unbedingt um die Art der Lebensmittel. Also klar, wir haben jetzt hier einfach ein Beispiel genommen, weil es dann eben auch quasi eigentlich noch mehr Auswirkungen hat, wenn es natürlich Lebensmittel sind, die halt, sag ich jetzt mal, schlechter deklariert sind, also halt Süßigkeiten und
ja,
so.
Ja, so Gelüste auch decken.
Aber, genau, aber genauso schlimm sind halt in Massen natürlich auch gesunde Lebensmittel. Also sind jetzt auch nicht gesund, nur weil du super viel davon isst. Mhm. Denn es gibt auch Menschen, die eben berichten, die Essanfälle haben mit großen Mengen an Nüssen, Erdnussbutter, Haferflocken, Brot, Obst, Joghurt, Proteinriegel. Und es sind ja alles so auf den ersten Blick gesunde Lebensmittel. Und gerade wenn halt jemand sehr stark versucht, clean zu essen oder bestimmte Lebensmittel verbietet, dann kann es halt passieren, dass diese Essanfälle mit diesen sogenannten erlaubten Lebensmitteln dann stattfinden.
Ich frage mich gerade, ob meine Mango-Stripes dazugehören.
Nein, ich glaube nicht.
Es ist wie immer, dass wir bei jedem Folgenthema dann so mal kurz denken, so, holla, bin ich das auch? Aber nein. Aber ich glaube,
nee.
Also jetzt gerade ganz kurz off-topic, ich glaube, wenn man echt Sucht nach irgendwie ein Essen so hat, dann will der Körper einem auch nochmal signalisieren, irgendwie, dass er gerade, weiß ich nicht, irgendwelche Vitamine oder was weiß ich, brauche.
Ja, eben genau, so diese Energie irgendwie dann nachzuholen, ist ja auch so ein emotionaler Druck oder mentaler Druck dahinter auf jeden Fall. Und ich fand es auch interessant, dass diese Essensanfälle häufig in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter schon beginnen. Weil viele Menschen suchen dann erst Jahre später Hilfe, weil sie halt glauben, dass ihr Problem mangelnde Disziplin ist. Und dieser Punkt finde ich halt super wichtig, weil man ja oft so denkt, boah, okay, die und die und die, der ist übergewichtig und isst zu viel und ja, du hast einfach keine Disziplin und kannst dich nicht zügeln.
Hm.
So. Aber dass halt eine Krankheit dahinter steckt, weil halt auch 90% der Betroffenen dann eben, wie ich auch vorhin gesagt habe, übergewichtig sind oder adipös, weil halt diese Essanfälle langfristig natürlich zu einer hohen Kalorienaufnahme führen, ist es ja einfach ein Phänomen, was behandelt werden muss.
Ich muss tatsächlich auch gerade an eine Werbung denken, die relativ häufig aktuell kommt, wenn ich irgendwie abends Serie gucke. Und eingeleitet wird diese Werbung auch mit, sie können oder du kannst immer noch nicht abnehmen, obwohl du diszipliniert bist. Vielleicht liegt es nicht an dir, sondern an deinem Körper. Also quasi, dass der Körper eine Erkrankung hat, weswegen auch das Abnehmen nicht klappt. Und gerade fällt mir ein, dass man aber so gar nicht auch zum Beispiel auf die mentale Gesundheit geht. Weil es muss ja dann nicht der Körper selbst sein, sondern hier wäre es ja eine mentale Erkrankung und zwar Binge-Eating.
Genau, hängt ja sau viel mit zusammen, was dein Körper irgendwie denkt oder warum du eben diese Kontrolle verlierst. Und sich das dann auf andere Sachen auch auswirken kann. Mhm. Und ich finde auch, dass auch so andere Essstörungen, die wir jetzt so noch nicht behandelt haben, aber auch Kalorien zählen und wirklich da, also Magersucht, Bulimie, diese Essstörung, an die man eher häufiger denkt, wenn man darüber redet, das ist ja auch völlig, also das ist ja sowas von psychisch.
Ja. Und was ich auch hier jetzt interessant finde, weil bei bestimmten Essstörungen sind tatsächlich einfach häufiger Frauen betroffen. Aber beim Binge-Eating ist das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, also ob ein Mann oder eine Frau erkrankt, tatsächlich ungefähr bei 3 Frauen zu 2 Männern, was ich wiederum ja auch schon sehr nah beieinander empfinde.
Mhm. Weil man das auch irgendwie doch öfter Frauen zuschreibt, was halt dann Fehleinschätzung ist, oder?
Ja. Also wenn wir uns ja näher mit der Erkrankung so auseinandersetzen, würde ich schon sagen, gibt es sicherlich auch viele übergewichtige Männer, die dann sehr für sich isoliert sind und dann auch nicht mehr so den Anschluss bekommen, wo es gar nicht per se um dieses Schönheitsideal geht, ne? Also dann irgendwie Bulimie etc. Aber ja, also doch, so diese Fressanfälle würde ich tatsächlich sogar beiden Geschlechtern irgendwie zu muten.
Ja, vielleicht liegt es bei mir auch daran, weil ich halt eine Person kenne und die weiblich ist.
Mm.
So.
Ja.
Ja. Teil 3. Lange Zeit dachte ich, mein Problem sei fehlende Disziplin. Also habe ich angefangen, alles zu kontrollieren. Kalorien zählen, Essenspläne, keine Süßigkeiten mehr. Am Anfang fühlt sich das sogar gut an. Strukturiert, sauber, ich esse gesund, alles im Griff. 2 Tage, 3 Tage, vielleicht 1 Woche. Und dann kommt dieser Moment, der Moment, in dem mein Körper sagt, genug. Es beginnt mit einem Gedanken. Heute könnte ich mir etwas gönnen. Nur eine Kleinigkeit. Doch ich kenne dieses Spielen inzwischen. Es bleibt nie bei einer Kleinigkeit. Denn mein Körper holt sich zurück, was ich ihm die ganze Zeit verboten hatte. Und plötzlich bin ich wieder da. Am Küchentisch. Mit Essen. Zu viel Essen. Und ich denke wieder denselben Satz. Warum passiert mir das immer wieder? Damals wusste ich noch nicht, mein Körper kämpft nicht gegen mich. Er versucht nur zu reagieren.
Und wir haben ja jetzt hier so ein bisschen die Fälle, dass ja jemand versucht, trotzdem sich dagegen zu wehren, sich dem Verlangen nicht hinzugeben und dass der Körper sich am Ende doch nochmal, ja, den Rest jetzt wiederholt. Deswegen finde ich es eigentlich auch ganz interessant, was so die Ursachen von Binge-Eating-Störungen sind. Weil ich glaube, auch zu Beginn hatten wir ja mal gesagt, das ist auch so eine Verlagerung, ne? Also aus emotionalen Gründen, Stresssituationen kann man ja dann ja nach Hause gehen und sagen, okay, ich hau mich jetzt voll mit allem möglichen Essen. Und tatsächlich gibt es hier so ein paar Ursachen, die wir euch auch heute mitgebracht haben. Und zwar auch wieder das Thema Depressionen und Ängste. Das kann ich mir natürlich auch vorstellen, ne? Wenn du dann sehr isoliert bist in dem Moment und auch versuchst, irgendwie mit deinen Emotionen klarzukommen, dass du das dann irgendwie auch darin verlagerst und dann einfach auch abends dann mal da sitzt und alles in dich hineinfrisst, sozusagen, ja, auch an Emotionen. Ja. Dann auch das Thema geringes Selbstwertgefühl, was ich sogar auch, ich glaube, also richtig schlimm finde, weil das ist ja wie so ein Kreislauf, so ein Teufelskreislauf, dann hast du schon geringes Selbstwertgefühl, frisst dich dann voll und nimmst ja, also ehrlich gesagt, ja dann wahrscheinlich auch sehr viel zu, was du ja auch nicht möchtest. Und dann hast du ja noch ein noch schlechteres Selbstwertgefühl.
Genau, und das ist ja voll der Kreislauf logischerweise, weil das ja vielleicht von Anfang an natürlich kurzzeitig deine Emotion befriedigt und so denkst, okay, es gibt mir Trost irgendwie im Essen und irgendwie ist es erstmal so eine Art Bestätigung. Aber dann nimmst du ja auch zu, dann kritisierst du dich selber, dann fühlst du dich unwohl, dann magst du deinen Körper nicht und so. Und das ist ja wirklich ein kompletter Kreislauf, der halt dann dementsprechend sehr, sehr schwierig ist zu durchbrechen. Und natürlich können auch genetische Faktoren eine Rolle spielen, weil ja auch das ein sehr großer Faktor ist, was zum Teil ja auch verschlimmern kann.
Ja. Teil 4. Der Wendepunkt kam für mich nicht in einem großen Moment, sondern in einem kleinen. Ich saß wieder einmal nach einem Essanfall in meiner Küche. Es war zu spät und ich dachte, ich kann nicht mein ganzes Leben gegen mich selbst kämpfen. Denn genau so hat es sich angefühlt. Jeder Tag war ein Kampf, Kontrolle gegen Verlangen, Disziplin gegen Impuls. Und irgendwann habe ich verstanden, vielleicht ist das Problem nicht, dass ich zu schwach bin. Vielleicht ist das Problem, dass ich gegen meinen eigenen Körper arbeite. Also habe ich etwas ausprobiert. Ich habe aufgehört, Essen ständig zu verbieten. Ich habe angefangen, regelmäßiger zu essen. Und langsam, ganz langsam, ist etwas passiert, das ich nicht erwartet hatte. Der Drang wurde leiser. Nicht sofort, aber Stück für Stück. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, vielleicht geht es nicht darum, Essen zu kontrollieren. Vielleicht geht es darum, wieder Vertrauen aufzubauen zwischen mir und meinem eigenen Körper.
Ja, ich glaube, bis man das so erkennt, können echt Jahre vergehen. Also kann mir vorstellen, dass es sauhart ist und gar nicht einfach dann so selber zu sagen, okay, du hast jetzt ein Problem und vielleicht hat man auch Schwierigkeiten damit so von außen, das so auch anzunehmen, weil ich glaube, viele, vielleicht dann Eltern oder auch Geschwister oder so, die sich dann auch nicht so mit dem Problem auskennen und ja auch keine Psychologen sind, die dann irgendwie so sagen, ja, du bist so einfach übergewichtig, mach mal eine Diät und du isst zu viel und so. Und das ist ja nicht die Wurzel so des Problems, weißt du?
Ja. Ja, also ich finde auch tatsächlich fiel es mir sehr, sehr schwer, da überhaupt auch relativ schnell eine Erkrankung dahinter zu sehen, Weil ich finde, so wie es ja auch in unserer Geschichte so ein bisschen ist, man zweifelt erstmal an sich selbst und sagt, okay, ich habe keine Disziplin oder ich habe irgendwelche Gelüste. Und ich glaube, dass man selbst, ja, also was heißt, ich glaube, ich weiß, man selbst muss ja meistens immer erkennen, dass man ein Problem hat, weil die meisten es, wenn man Glück hat, schon sehen und einen auch drauf ansprechen könnten, aber die meisten wissen es nicht. Und es ist ja so ähnlich, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe mir meinen Knöchel gebrochen und habe echt irgendwie da noch eine halbe Stunde lang überlegt, okay, gehe ich jetzt wirklich in die Notaufnahme, weil vielleicht ist ja mein Knöchel nicht gebrochen. Und wenn ich quasi mir dann auch da im Weg stehe und sage, ach, vielleicht ist es jetzt es ist kein Binge-Eating, sondern ach, ich habe einfach keine Disziplin, es liegt sicherlich daran und ich erkenne gar nicht so das Muster, dann ist es super schwer, das irgendwie zu durchbrechen.
Genau, und auch so das zu erkennen, wie du sagst, sich Hilfe zu holen und auch wirklich zu wissen, ich habe eigentlich eine Krankheit und mir muss geholfen werden und mir darf auch geholfen werden, ohne einfach so zu denken, ja, okay, ich habe ein Essensproblem, vielleicht brauche ich eine Ernährungsberatung oder vielleicht auch dazu, ne? Also ist ja vielleicht auch ein Zusammenspiel, dass viele Menschen gar nicht wissen, was ist dann vielleicht eine gesündere Alternative oder wie fange ich überhaupt an, das Ganze anzugehen in Kombination mit Therapie, denn Binge-Eating ist auf jeden Fall behandelbar und die Therapie erfolgt häufig ambulant durch eine Psychotherapie und besonders wirksam ist hier eine kognitive Verhaltenstherapie und dabei lernen Betroffene eben ganz oft diese Essensanfälle und ihre Auslöser zu erkennen, was ja dann wiederum wichtig ist, um zu wissen, okay, wo kann ich denn diesen Kreislauf auch stoppen? Und so eine Regelmäßigkeit im Essverhalten aufzubauen. Also, ich weiß nicht, ich kannte das mal von ein paar Leuten, die so nachts immer dann so gegessen haben, auch so Süßigkeiten und so. Zum Beispiel, wo ich mir denke, ja, das war auch so ein emotionales Ding. Wo ich halt auch dachte, okay, das ist ja auch jetzt vielleicht kein Binge-Eating, aber halt einfach aus Stress dann nachts aufzustehen und zu essen, ist auch sau ungesund. Einfach, wohin mit deinem Körper, also wohin mit dem ganzen Zucker und dem Peak an so Blutzuckerschub, keine Ahnung, ist
schon krass. Ja, irgendwie so eine Verlagerung, weil du stehst ja sonst nachts nicht auf, um zu essen.
Genau.
Du schläfst.
Ja, also du solltest schlafen und es stört ja auch deinen Schlaf und hat dann wieder andere Auswirkungen und so weiter. Und man lernt dann auch eben mit diesem Stress und Emotionen eben anders umzugehen und wie wir vorhin gesagt haben, das nicht als Ventil zu nutzen oder als kurzen Trost, der es ja sein kann und sich dann ja auch in dem Moment gut anfühlt, weil auch jeder, der nicht daran erkrankt ist, kennt ja, wie geil es einfach sein kann, wenn du mal einen harten Tag hatte und sich dann eine Pizza reinschiebt, so als Belohnung.
Ja.
Aber das eben auf dem Maße zu machen, ist dann natürlich ungesund und dann eben auch so ein gesünderes Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln, sich vielleicht dann auch nicht jedes Mal niederzumachen und sich auch wieder wohler zu fühlen.
Was mir zum Beispiel auch echt gar nicht klar war, bevor wir uns in das Thema rein recherchiert haben, war dieses unregelmäßige Essverhalten. Also ich dachte immer, dass die Personen halt normal essen und dann noch weiter halt Fressanfälle haben. Aber anscheinend verbietet man sich ja wirklich irgendwie an den normalen Stellen essen, weil man sich schon so denkt, boah, nee, sonst wird es zu viel und holt sich das aber im Nachgang dann auch wieder rein. Und deswegen finde ich es einen super interessanten Ansatz, dass man auch so dieses regelmäßige Essverhalten dann auch wieder anlernen muss.
Ja, weil man das Ganze ja oft heimlich macht. Also so was ich sag jetzt mal nur aus der Erfahrung, so von dieser Person eben, dass da noch eher so ist, wenn man dann in Gemeinschaft ist, dann wird halt nicht viel gegessen. So, und aber dann halt im Nachhinein alle einer. Und das ist genau dieses, okay, jetzt sieht mich niemand und ich kann das alles dann wegschmeißen und wegräumen und niemand weiß eigentlich, was ich gegessen habe und so. Und das ist eher so ein bisschen im Versteckten abläuft, weil man sich halt auch schämt. Und ja, Leute, die das dann halt nicht kennen, ist dann noch mehr so, ja, die isst ja eigentlich nie was. Wie kann es sein, dass Person XY dann übergewichtig ist und so. Und ich glaube auch wirklich von einer Generation unserer Eltern oder so, also nicht alle, aber manche denken auch wirklich einfach nur, zum Beispiel jetzt wieder so Thema hier Ostblock-Kultur manchmal, ne? Ja. So, ja okay, du bist einfach nur dick oder hör doch mal auf zu essen.
Ja.
Einfach nur mach mal irgendwie, Sport oder dann wird es ja auch entweder so gar nicht angesprochen irgendwie. Das ist dann wieder so dieses, wo wir auch schon mal drüber geredet haben, dass man dann halt vielleicht gar nicht sagt, ja, okay, du hast vielleicht ein Problem, auch gesundheitlich. Oder es wird halt so richtig niedermachend angesprochen. Also es ist halt natürlich auch sehr schwierig, vielleicht da einen Umgang mit zu finden, auch für die Person.
Ja, oder es wird halt versteckt angesprochen. Also das muss man ja bei aller Liebe auch sagen. Ich meine, wir haben ja mal eine Folge zum, was heißt nicht gegenteiligen Thema gesagt, aber ne, einfach zu Body-Shaming, Thin-Shaming, wenn jemand einfach schlank ist. Und da haben wir uns ja auch schon mal so ein bisschen beschwert und gesagt, ja, warum sagt man dann quasi uns ins Gesicht, ja, ess mal ein Kuchenstück mehr, aber einer dicken Person würdest du jetzt nicht ins Gesicht sagen, ja, lass mal das Kuchenstück weg oder so.
Genau, ja.
Und ich finde, das wäre ja tatsächlich dann auch bei, ich bleibe jetzt auch mal wieder bei diesem Ostblock-Umfeld, ist sicherlich aber auch in der deutschen Kultur und überall woanders, dass tatsächlich über die Leute dann im Nachgang eher so ein bisschen auch was behauptet wird, aber
ja,
also ich finde es auch einfach super schwer, vor allem, weil, wie du sagst, ganz oft denkt man, das liegt immer an der Disziplin, aber dass dann halt auch trotzdem eine Erkrankung auch dahinter liegen kann. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es bei jedem so ist. Ich glaube, ich habe auch mal irgendeine Studie gelesen, wo es tatsächlich auch mal ersichtlich war, dass es eine geringe Anzahl von Personen betrifft, die tatsächlich durch eine Erkrankung übergewichtig wird. Also, dass tatsächlich der größte Anteil selbstgemacht war. Aber ich war auch nicht so tief drin in der Studie, dass ich sage, okay, sie haben sich auch nochmal mentale Sachen angeguckt. Weiß ich nicht.
Ja, was ja, glaube ich, sau wichtig ist, weil auch teilweise gibt es noch einen Therapieansatz neben der eben Verhaltenstherapie, das sogenannte interpersonelle Psychotherapie, die sich dann stärker auf Beziehungen und Konflikte im sozialen Umfeld konzentriert, um da eben zu schauen, okay, sind da halt Faktoren oder jemand, der da auch eine Rolle mitspielt und sowieso in der Therapie, also wir haben ja beide Verhaltenstherapie gemacht und man arbeitet ja sowieso auch immer nochmal so die Vergangenheit auf, weil die halt einfach dazu geführt hat, dass du so bist, wie du bist und dass du auch dein Verhalten so hast, was du dann vielleicht erstmal auch gar nicht so checkst. Also du guckst ja auch erstmal an, wie bist du aufgewachsen, wie sind deine Eltern und dementsprechend kann eine Therapie eben immer helfen und was Positives, vor allem falls ihr betroffen seid und noch nicht darüber nachgedacht habt oder eben Angst habt, euch in die Therapie zu begeben oder gar nicht so genau wisst, so ist das überhaupt Binge-Eating? Also auf jeden Fall zeigen Studien, dass etwa die Hälfte der Betroffenen nach einer Therapie symptomfrei sind. Und das finde ich sehr, sehr positiv.
Ich finde das auch richtig positiv, weil es ja im Gegensatz so ein bisschen zu Panikattacken oder auch anderen Themen schon auch ja, heißen würde, dass du, ja, wobei ich vermische das gerade wieder, symptomfrei heißt ja eigentlich nicht, dass du komplett für immer davon geheilt bist. Also wahrscheinlich wirst du dann doch auch wieder so Prüfstände haben, wo du einfach weißt, okay, ich muss jetzt das anwenden, um da nicht wieder reinzufallen, aber die Symptome sind erstmal weg. So, habe ich doch noch mal kurz zurückrudern müssen.
Ja, weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass wir auch nicht, klar, wir sind geheilt so mäßig, aber wir müssen trotzdem damit leben. Und es wird trotzdem immer ein Teil von uns sein. Und dieser Teil könnte auch in einer gewissen Lebenssituation halt wieder reaktiviert werden. Also würde ich schon so sagen, dass wir uns jetzt nicht davon verabschieden können, oder? Also zu sagen, okay, Becky, du wirst nie wieder Panikattacken bekommen oder ich werde niemals wieder Zwangsgedanken haben. Hm. Kann sein, einfach. Ist einfach so.
Wow.
Aber wir wissen ja, was zu tun ist. Nee, ist, also meine Therapeutin hat es auch damals zu mir gesagt und erst dachte ich so, oh mein Gott. Und dann dachte ich, ja gut, aber so ist das halt. Ist ja so, wenn du dir einmal das Bein brichst, bedeutet nicht, dass du dir nicht zweimal das Bein brechen kannst. Also
ja, ist so.
Ist halt so. Dann machst du Therapie, gehst zum Arzt und dann kann es auch wieder weggehen, weil du hast es ja auch schon mal geschafft. Warum nicht?
Ja, es geht eben mal weiter. Zum Abschluss der, ja, mal wieder einer Hörergeschichte-Folge haben wir euch noch mal ein paar Worte mitgebracht, um das Ganze auch noch mal ein wenig abzurunden. Und nee, das sag ich danach. Wann ich würde sagen, du kannst jetzt starten.
Binge-Eating sieht von außen oft aus wie ein Problem mit Essen.
Aber wenn man genauer hinschaut, merkt man, es geht selten nur ums Essen.
Es geht um Stress, Druck, Emotionen.
Und das Gefühl, ständig funktionieren zu müssen.
Und irgendwann sucht sich der Körper einen Weg.
Essen wird dann zur Pause.
Oder zum Ventil.
Und genau deshalb beginnt Veränderung oft nicht mit mehr Kontrolle.
Sondern mit mehr Verständnis.
Für den eigenen Körper.
Und für die Geschichte dahinter.
Denn manchmal beginnt Heilung genau in dem Moment, in dem wir aufhören, gegen uns selbst zu kämpfen.
Der letzte Satz hat mich auch, als wir das Skript gemacht haben, voll so, also ich kann das auch auf mich ummünzen, auch wenn wir jetzt von Binge-Eating nicht betroffen sind, aber das ist sehr, sehr oft der Fall, würde ich sagen.
Ich finde, es trifft auf sehr, sehr viele Lebenslagen zu. Und was ich mir vorhin jetzt echt kurz verkneifen wollte, weil ich einfach in voller Vorfreude bin, auch wenn wir es schon in der letzten Folge kurz angekündigt haben, erwartet euch nächste Woche auch eine richtig coole Folge. Und zwar nochmal was ganz anderes.
Nächste Woche?
Ja.
Ah.
Wir müssen gerade vorausdenken.
Ja, ich freue mich richtig, weil wir haben schon unser Skript gesehen und noch ein anderes Skript. Und es ist mega.
Ja. Ja, also vielleicht könnt ihr es euch inzwischen eine Woche vor der neuen Folge vielleicht auch denken. Schreibt's in die Kommentare oder uns per DM oder kommentiert mal die neuesten Folgen von uns, was ihr glaubt, was es nächste Woche wird. Und ansonsten, ja, fand ich, die Hörergeschichte war wieder eine runde Sache. Wie immer loben wir uns am Ende auch selbst. Wir hoffen, dass wir euch da gut mitnehmen konnten. Vielleicht, ja, war es auch so ein kleiner Eye-Opener für euch selbst oder für jemanden, den ihr gut kennt, wo das vielleicht auch sein könnte. Leitet die Folge weiter, bewertet uns positiv auf allen Podcast-Plattformen und vielen Dank nochmal für eure Zeit.
Ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen in dem Sinne. Und gebt uns gerne Themenvorschläge, schreibt uns eine E-Mail oder auf Insta, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Und gebt uns sehr gerne Feedback. Und danke fürs Zuhören und bis nächste Woche zu unserer Sonderfolge. Ciao.
Ciao. Nice.
Nice.